Frage, die wir am Sonntag, den 26. Juni, beantworten werden, lautet: Soll die Kultur- und Tagungsstätte in der bisher geplanten Form an der Bismarckallee gebaut werden? Dies beinhaltet auch die bisherige in der Planung vorgesehene Architektur. In der Architektur gibt es drei wichtige Aspekte in dem Zusammenhang. Zum einen der Bau selbst, der Baukörper, seine Funktion und seine Einbindung in den dortigen Bereich. Zum anderen den städtebaulichen Aspekt, das heißt, wie passt sich der Baukörper den bisherigen Gebäuden und dem bisherigen Stadtbild in Freiburg an. Und zum dritten, nicht zu vergessen, der Kosten- und Finanzaspekt. Zu diesen drei Aspekten befragten wir Architekten hier aus Freiburg, die uns Näheres dazu erläutern werden. Als erstes nun Hannes Tromm-Behrendt, ein Architekt in Freiburg, der seit jüngerer Zeit erst hier zugezogen ist und sich in anderen Beispielen dieser Art in der Bundesrepublik und sonst wo auskennt und versucht, die KTS in einen allgemeineren Rahmen zu stellen.
Ja, Architektur spiegelt ja bekanntlich immer das wider, was eine Gesellschaft für wichtig hält, worauf sie in geistiger sowie in materieller Hinsicht Wert legt. Und wenn wir da einfach zurückgucken in die vorindustrielle Vergangenheit, dann waren immer die wichtigsten Bauten, die also dort entstanden sind, Kirche, Paläste, Villen, alles Bauprojekte, die von Reichen und Mächtigen getragen wurden. Heutzutage spiegelt sich das Geld und die Macht in Projekten wie großen, übergroßen Hotels, Restaurants, Bankgebäuden und jeglicher Art kommerzieller Gebäudetypen wieder. Das sind eben alles Bauten, die in unserer heutigen Gesellschaft prestige- und sehr profitträchtig sind. Und ein weiterer Bau, der sich also praktisch dann hier in Freiburg in die Reihe dieser Baukörper einführen wird, wird die KTS sein, die mit Sicherheit in vorderster Linie ein Prestigeobjekt sein wird, was sich in keiner Weise meiner Meinung nach in das vorhandene historische Stadtbild Freiburgs einpassen wird. Es wird zwar immer wieder in dieser Broschüre darauf hingewiesen, dass die KTS sich baulich sehr stark in das historische Stadtbild einfügt. Dazu werden Traufhöhen genannt, die die KTS aufnimmt.
Traufhöhe ist
praktisch die Höhe, die der Gebäudekörper an der Oberkante der für den Laien gesagte Dachrinne festmacht. Ne? Und von dieser Höhe wird halt ausgegangen, es wird gesagt, die KTS nimmt die Arkadengänge des Rathauses aufschließt die Baulücke, ich glaube es ist Sedanstraße, Bismarck, Ring, was aber in dieser Hinsicht gar nicht ganz zutrifft. Wenn wir uns also einmal Freiburg vom historischen Stadtkern ansehen und die Blockrandbebauung dort betrachten, dann liegt der Reiz dieser Blockrandbebauung in der Schmalgliedrigkeit der einzelnen Baukörper. Das heißt, auf einer Länge, die KTS einnehmen wird, findest du im Freiburger Stadtgebild 5, 6, 7 verschiedenartig geartete Häuser mit Arkadengängen aus verschiedenen Zeitepochen, was für den Beschauer und auch für den Bewohner eine überschaubare Größe darstellt. Die Architekten aus Berlin haben versucht, die KTS als Zitat von verschiedenen Stilelementen aus der Freiburger Baugeschichte zusammenzufügen. Das Problem hierbei ist einfach, dass der Baukörper mit der sehr zierlichen und ursprünglich kleinen Form der Zitate in dieser Aufgeblasenheit, die er jetzt darstellt, nicht mehr zurechtkommt. Wir haben also eine unendliche Wiederholung von Pfeilerarkaden, eine Monotomie von Laubengängen, die oberhalb durch leere, große, quadratische Öffnungen abgeschirmt wird. Die Traufhöhe schneidet diesen Baukörper ab. Er sieht aus wie ohne Kopf. Wenn du dir Freiburg anguckst, du findest überall den beschützenden Giebel. Das alles fehlt bei diesem Baukörper. Und letztendlich das, was als geschlossene Blockrandbebauung angepriesen wird, öffnet sich zur Bahnhofsachse hin dann so weit, dass es überhaupt nicht mehr als Blockrandbebauung zu erkennen ist.
Ja, andererseits könnte man ja auch vorbringen, dass man nicht immer nur irgendwie historische Zitate bringen muss oder sich alter Bauweise anpassen muss, sondern durchaus ja auch neue Akzente setzen kann, eben gegen eine Provinzialität Freiburgs neue weltstädtischere oder großräumigere Akzente setzen. Was kannst du dazu sagen?
Also muss ich dann erstmal so ein wenig schmunzeln, weil mich das also sehr stark an die Provinzialität der noch kleineren Städte erinnert. Dort wird also auch immer wieder versucht, durch moderne Rathäuser, durch großartige Bankengebäude eine Art von Weltstädtigkeit zu erreichen, die eigentlich genau das Gegenteil erzielt, nämlich eine noch provinziellere Struktur, weil überhaupt nicht auf die Bedürfnisse der dort lebenden Menschen eingegangen worden ist und weil die Architekten sich auch häufig nicht die Mühe gemacht haben, hinzugucken, wie ist diese alte gewachsene Struktur entstanden und wie kann ich aus diesen Erfahrungen, die ich dort gesammelt habe, einen Baukörper, der schon eine gewisse Progressivität hat, gestalten, der sich aber doch optisch in dieses vorhandene Baugefüge eingliedert. Und dazu ist Freiburg eben ein Beispiel, wenn wir uns diese Bahnhofachse angucken, die in den 70er Jahren entstanden ist mit ihren Banken und Hochhäusern, die schon schlimm genug ist und den Altstadtkern eben abwiegelt wie einen Riegel, dass man also da nicht noch unbedingt einen neuen Baukörper hinzustellen muss, der das also nochmal unterstreicht.
Ja, was würde das konkret heißen, sich den Erfahrungen, die Erfahrungen, die man hier in Freiburg mit Architektur gemacht hat, anzupassen? Was würde das konkret heißen?
Ja, ich würde mir vorstellen, dass dieser Baukörper sich sehr harmonisch in dieses Freiburger Stadtbild eingliedert, eben ein Haus für Freiburger Bürger und deren Bedürfnisse darstellt. Das heißt, ein Gebäude, was nicht als Riegel abweisend die Bismarckstraße hin abschließt, sich nur zur Bahnhofsachse, zur Autobahnachse hin öffnet, was also meiner Meinung nach schon ein ganz eindeutiges Indiz dafür ist, dass es vorwiegend Fremdnutzungen dort geben wird. Das heißt also, Besucher, die über den Bahnhof oder über den Autobahnzubringer praktisch diese Halle betreten, sehen dieses Gesicht, die sich öffnende Halle, eben nur von dieser sehr belebten Bahnhofsachse her. So wie ich mir das vorstelle, müsste es eben ein viel kleingliedriger Baukörper sein, der die einzelnen Bedürfnisse, die man ja jetzt auch in dieser KTS-Diskussion eben gehört hat, multifunktionaler Saal ist out oder es ist eigentlich ein Prestigeobjekt für die Freiburger Finanzlobby. Denn wenn man sich umsieht, wer wird hinterher vom Freiburger Bürgern Kleinsäle mit den Kosten, die diese KTS verursacht, mieten können? Da gibt es ganz gute Beispiele in anderen Städten, wo also Kongresszentren dieser Größenordnung doch nur von auswärtigen Besuchern genutzt werden.
In der Werbebroschüre wird die Öffnung für Freiburger angepriesen durch die sogenannte italienische Piazza und Loggia und durch die Öffnung nach Westen zum Stühlinger hin. Was lässt sich denn dazu sagen?
Dazu lässt sich erstmal sagen, dass also diese Öffnung nach Westen, das heißt ja zum Stühlinger hin, und der Stühlinger ist ja, soweit ich also das als Neufreiburger eigentlich weiß, ein doch mehr oder weniger Arbeiter- und Studentengebiet, dass diese Öffnung nach Westen hin einen ganz deutlichen Nachteil aufzuweisen hat. Diese Öffnung nach Westen hin wird durchschnitten durch eine vierspurige Straße, durch diese neungleisige Eisenbahnlinie. Das heißt, die Öffnung nach Westen ist nur zugänglich über die Stadtbahnbrücke und über die blaue historische Brücke, sodass also eine ganz starke Einschränkung der Öffnung da ist. Dann als weiteres ist zu sagen, dass durch diese neue Stadtautobahnähnliche Straße der Lebens- und Freizeitwert, den diese Platzer ja haben soll, doch sehr eingeschränkt wird. Der Lärmpegel, und das wird eigentlich jeder wissen, der einmal irgendwo an einer vierspurigen Straße im Straßencafé gesessen hat, wird unerträglich sein. Der Gestank dieser Straße wird es nicht gerade zu einem Vergnügen werden lassen, auf dieser Café-Empore zu sitzen, und obendrein der Ausblick auf eine Straße, auf die Eisenbahnlinie, lädt nicht gerade dort zum Verweilen ein.
Wir haben einmal die Probe aufs Exempel gemacht und uns mit Aufnahmegerät und Mikrofon an die Bismarckallee gestellt, die übrigens außerdem auch noch der Platz für die KTS in der Einflugschneise des Freiburger Flugplatzes liegt. Das hört sich dann so an. Mal ehrlich, können Sie sich vorstellen, hier auf der idyllischen Loggia Ihren Kaffee in Ruhe zu trinken, wenn die Frequenz von Autos noch auf 40.000 gesteigert wird?
Ein weiterer wichtiger Punkt wäre noch der, dass durch diesen neu geschaffenen Parkraum an der Bahnhofsachse wieder viele Freiburger oder Bürger aus dem Freiburger Umland dazu animiert werden, doch wieder mit dem eigenen PKW in die Stadt zu kommen.
Der innere große Raum mit Plätzen für ca. 2000 Zuhörer soll ja ein Mehrzweckraum sein, das heißt geeignet für Tagung, gleichzeitig wie für Konzerte. Welche Konsequenzen hat das?
Das hat mehrere Konsequenzen. Es ist also schon das, wie du auch sagtest, eben ein Mehrzweckraum, der mit allen Nachteilen eines solchen Raumes eben gestraft ist. Wenn wir, und das ist ja ein Punkt, den also die Befürworter der KTS immer wieder in die Waagschale werfen, hier in Freiburg ein Konzertsaal benötigen, dann heißt das für einen guten Konzertsaal auch eine adäquate Architektur. Die kann ein multifunktionaler Bau einfach nicht erfüllen, weil er, so wie in diesem Fall hier bei der KTS, als einfacher Rechteckbau ausgeführt ist, der vorwiegend als Tagungs- und Festsaal genutzt wird und daher gar nicht von der Bauform her optimal für Konzerträume sich darbieten kann. Sieht man halt Konzertsäle in Australien, Sydney, Berlin, Amsterdam. Die haben alle eine andere Form als die klare Rechteckform. Sie greifen auf die altgriechischen Amphi- und Arenentheater zurück, wo also durch die ansteigenden Sitzreihen und im Nachhinein auch durch die heutigen technischen und akustischen Lösungen durch abgefaltete Decken eine optimale Akustik erreicht wird. Das ist bei diesem Saal gar nicht möglich, denn wenn du einen guten Konzertsaal mit einer guten Akustik haben willst, der auch den neuen Musikgegebenheiten entspricht, ist dieser Raum sehr schlecht nutzbar als Tagungs- und Festraum.
Das heißt, es wird eine Chance eigentlich vertan, einen richtigen guten Konzertsaal zu bauen, und man könnte den Saal eigentlich eher als Kongresssaal bezeichnen, dem noch jetzt zusätzlich die Funktion vom Konzertsaal aufgeklebt wird.
Wurde, ja. So kann man das also genau sehen. Und das Problem dieser multifunktionalen Baukörper ist also immer das, dass es nach außen hin einen sehr hohen Prestigewert haben soll, die Funktionen im Inneren dann aber sich auf ein erträgliches Mittelmaß einpendeln müssen, weil es eben hauptsächlich ein kommerzieller Betrieb ist, der hier für Freiburg eben zum Großteil als Tagungsstätte eben genutzt werden soll und nicht als Konzertsaal.
Das heißt, dort, wo dann eingespart wird, weil es wird ja wohl eingespart werden müssen, dürfte dann in erster Linie zulasten vom Konzertbetrieb gehen.
Von akustischen Maßnahmen, das denke ich auch so.
Ja, können wir vielleicht mal zusammenfassen. Die neue KTS, der architektonische Plan, ein Haus für alle Freiburger, ein Konzertsaal für alle Freiburger, eine Architektur, die sich menschlich den Freiburger Gegebenheiten, historischen Gegebenheiten anpasst?
Dazu kann man eigentlich sagen, dass dieses Projekt sich der dem internationalen Baustil angerichtet hat. Das heißt, es werden Architekturprojekte geplant, die überall stehen können, die immer wieder gleiche Aussage haben, nämlich repräsentativ, massiv und mächtig zu sein, wie die Bankenarchitektur, die heute auch sich über die ganze Welt verpflanzt, die aber in keiner Weise auf die Freiburger Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Zukunftsweisend sein, auch die Architektur, eben zukunftsweisende Architektur für die 90er Jahre, wenn nicht für das erste Jahrhundert des nächsten Jahrtausends. Ist es wirklich so ein futuristisches Projekt?
Es scheint mir so, dass dann die Freiburger zum Teil den Anschluss verschlafen haben. Renommierte Architekten der Spitzenklasse sind eigentlich dabei, von dieser Architektur, die überall und jederzeit aufgestellt werden kann, ohne Bezug zum Menschen, ohne Bezug zur Umwelt, abzulassen, spezielle Planungen für den Bürger und für die Stadt hervorzubringen. Und dazu gehört meiner Meinung nach nicht dieser Baukörper der KTS.
Unser nächster Gesprächspartner ist Bernd Schauenburg, ebenfalls Architekt hier in Freiburg, Freiburger Architekt auch, der sich schon seit langem mit der Entwicklung der KTS beschäftigt, auch engagiert ist in der Bürgerinitiative gegen die KTS, die aufruft, am Sonntag auf jeden Fall zur Wahl zu gehen und darüber zu entscheiden. Die Vorgeschichte der KTS ging bekanntlich über mehrere Phasen. Zuerst das viel zu teure Anfang der 80er Großprojekt der Überbauung des Bahnhofs mit 150 Millionen, das dann nicht leistbar war, das Geld ist nicht da. Dann ein sogenanntes dezentrales Konzept einer Halle, einer Tagungs- und Konzerthalle hinter dem Theater, wobei dies nicht zu verwechseln ist mit dem dezentralen Konzept der Grünen, die bekanntlich sich auf die vorhandenen Säle basieren wollen. Und nun zuletzt dieser Platz an der Bismarckallee. Dazu nun Bernd Schauenburg.
Es ist eigentlich ein sogenannter Spätzünder. Denn als 1983 der Lothar Späth nach Freiburg kam, brachte er 30 Millionen als Zuschuss des Landes mit. Und von dem Zeitpunkt an waren sämtliche anderen Überlegungen zum sogenannten dezentralen Konzept plötzlich in der Schublade verschwunden. Man suchte ein neues Grundstück und stieß nach sehr kurzer Zeit auf dieses Grundstück hier unten an der Bismarckallee. Es sind andere Standorte damals schon untersucht worden, aber lange nicht mit der Gründlichkeit, wie man diesen Standort hier verfolgt hat. Und man hat sich dann eben auch von Seiten der Architektenkammer, des sogenannten Planungsbeirates, dann immer wieder auf dieses Grundstück hier versteift. Und wenn ich heute nun trotzdem das Ergebnis des Wettbewerbes kritisiere, dann kritisiere ich im Grunde die Standortwahl.
Ja, was ist denn so schlimm an diesem Grundstück der Anderbahn?
Vom Ergebnis her des Wettbewerbes ist es halt im Grunde immer noch zu klein, weil es keine Möglichkeit hat, einen Vorplatz zu schaffen, wo ich in der Pause eines Konzertes oder auch bei Tagung heraustreten kann und dann in einer angenehmen Umgebung bin. Das heißt, das, was einerseits als Vorteil gezeigt wird, nämlich die wirklich hervorragende Verkehrsanbindung, ist auch der große Nachteil dieses Standortes von der Umgebung, aber insbesondere auch vom Lärm. Und der Architekt hat im Grunde gesagt, wenn ihr mir dieses Grundstück schon anbietet, dann habt ihr euch ja wohl auch was überlegt dabei. Ich kann euch diese Standortwahl nicht mit ihren Problemen abmildern, sondern er hat sie im Gegenteil eigentlich eher zugespitzt. Er hat gesagt, wenn ich schon einen Vorplatz machen soll, wenn ich eine Schaufassade bringen will, dann kann die nur nach Westen gehen. Das ist richtig, aber in der Auswirkung absolut unbefriedigend. Denn die große Fassade, die er nun nach Westen macht, eine 14 Meter hohe Eingangshalle, die ist völlig unmaßstäblich in diesem Bild der Bismarckallee. Was mich nicht daran stört, ist, dass es eine moderne Architektur ist. Ich kann mir dort nichts anderes als eine moderne Architektur vorstellen. Aber eine riesige Halle von 14 Meter, wo jeder Mensch klein wird, und das nach Südwesten, wo der Wind reinpfeift, das halte ich für vollkommen verfehlt. Und sowas als italienische Stadtloggia zu bezeichnen, das ist eigentlich nur böse, schon beinahe Sarkasmus. Denn ich bin oft in Italien und habe viele Stadtloggien gesehen, aber noch keine, wo davor eine vierspurige Straße lag, ein Busbahnhof und dann die Gleise der Eisenbahn. Und diese symbolische Geste der Öffnung nach Westen kann vom Normalmenschen überhaupt nicht nachvollzogen werden. Dann neigen Architekten dazu, ihre eigenen symbolträchtigen Gedanken vollständig überzubewerten. Das ist für den Normalbürger nicht nachvollziehbar und in diesem Sinn bin ich auch Normalbürger.
Ein weiteres, zumindest finanzielles Problem, wird auch die akustische Abdichtung der Räume gegen die Erschütterungen von der Bundesbahn her, wenn ein IC mit vollen Bremsen in den Bahnhof einfährt, sein. In Köln wurde ein ähnlicher Bau insgesamt auf Schwingungsdämpfer gestellt, um gerade auch die Erdschwingungen dort abzufangen.
Ich halte die akustischen Probleme hier, ich will nicht sagen, dass sie unlösbar sind, aber sie kosten unheimlich viel Geld, wenn ich diesen Bau, der sich ja wie eine Tüte zu den Lärmquellen hin öffnet, wenn ich den akustisch so abschirmen will, dass ich nachher auch bei leisen Stellen von Kammermusik tatsächlich keine Geräusche mehr hören werde. Es ist vielleicht machbar, ich bin kein Akustiker, aber eins ist sicher, das kostet sehr viel Geld.
Das ja nicht da ist, also weil selbst der Entwurf, der uns hier in dem Werbeprospekt vorgelegt wird, ist ja eigentlich noch der Entwurf, der alte Entwurf, der noch nicht abgespeckt ist von 114 Millionen. Und die Stadt behauptet ja, sie hätte genau für die 90 Millionen genau geplant und dieses Problem sei gelöst. Was sagst du da dazu?
Ich habe bisher keine Pläne gesehen, die das Problem gelöst hätten. Und ich weiß, dass die Stadt keine hat. Diese 90 Millionen sind politischer Wille. Das ist im Preisgericht so gelaufen, dass die Stadt gesagt hat, mehr als 90 Millionen können wir nicht ausgeben. Und die Preisrichter gefragt worden sind, ist dieses Projekt auch für 90 Millionen zu machen? Und die haben sich das überlegt und sind dann zur Auffassung gekommen, ja, das Projekt müsste für 90 Millionen auch zu machen sein. Aber sie haben nie gesagt, dass ein Gemeinderatbeschluss kommen soll, ohne dass diese Überarbeitung vorliegt. Ich selbst bin sehr skeptisch, aber ich bin kein Prophet. Ich werfe das ja der Stadt gerade vor, dass sie ohne Pläne Kosten nennt. Also werde ich, ohne dass Pläne da sind, auch keine Kosten nennen.
Wir fragten am Telefon einen weiteren Freiburger Architekten, Günther Pfeiffer, dazu, wie solche Kostenberechnungen zustande kommen und mit was da zu rechnen sei.
Die DIN 276, das ist eine DIN-Norm, die diese Kosten Stufen festlegt. Der erste Teil ist die Kostenschätzung, der zweite Teil ist die Kostenberechnung, der dritte Teil ist der Kostenanschlag und dann gibt es noch die Kostenfeststellung. Und da müsste man jetzt erstmal genau erorieren, was ist eigentlich gemeint. Ich möchte aber eine Sache klarstellen, zwischen diesen ganzen Stufen darf es Unterschiede geben. Sowohl in das ist ganz bewusst so gemacht, um den Wissensstand dem Planer oder andersrum, der Planer hat zu Beginn eines Projektes nicht den kompletten Wissensstand. Er weiß zum Beispiel nicht, ob zum Schluss sich nicht doch jemand entscheidet, etwas teurere Böden reinzunehmen. Und deshalb darf es da auch, ohne dass man irgendjemanden darauf Vorwurf machen kann, eine bestimmte Marsch geben, wo man sagen kann, gut, wenn man das Projekt zum Beispiel von einem Teil zum anderen mit 5% überzieht, das ist ohne weiteres noch innerhalb eines akzeptablen Limits. Das ist richtig. Und Sie müssen eine Sache grundsätzlich berücksichtigen. Es gibt einen Preisindex, der alle 2 bis 3 Monate neu festgelegt wird. Und der innerhalb eines Jahres um einige Prozentpunkte steigt oder 0,3%, 0,5% oder sowas. Das sind festgelegte Indexlisten. Und zwischen dem Datum des Kostenanschlags und dem, wo ein Gebäude fertiggestellt ist, darf man, ohne dass daraus einem irgendjemand einen Vorwurf machen kann, diesen Preisindex nachher draufrechnen. Sie wissen ja jetzt nicht, wie die Lohnkosten und alles steigt, ja. Man kann aber zum Schluss immer noch sagen, das Gebäude ist im Grunde genommen gar nicht teurer geworden, sondern wir haben einfach nur die Teuerung und das alles wieder draufgerechnet. Man hat die Kosten fortgeschrieben. Also wenn ein Generalunternehmer dahin bringt, dass er sagt, für 90 Millionen baue ich das und ist vertraglich ordentlich abgesichert, dann kann eigentlich gar nichts passieren. Es kann nur dann was passieren, wenn man auf der halben Strecke sagt, so, ich möchte jetzt halt zum Beispiel statt ein Parkettboden einen Marmorboden, dann wird es teurer.
Aber also grundsätzlich kann man davon ausgehen, um einen Bau von 90 Millionen hinzustellen, muss man in der Planung also einiges weniger einsetzen, dass im Endeffekt es dann rauskommt und darf dann eigentlich auch keine Veränderungen mehr in größerem Maße vornehmen.
Also wenn man sagt, diese 90 Millionen, darüber kommt es nicht, dann muss man jetzt entsprechend diese Marke des Preisindexes muss man einkalkulieren.
Ja. Zu den Kosten hinzuzurechnen sind auch die Verlegung des Hotel Türenz und der Handwerkerbetriebe.
Es gibt einen Plan fürs Hotel, nur der ist einige Jahre alt und für einen anderen Standort. Das ist ein Projekt von einem Generalunternehmer, der mal gesagt hat, für 9 Millionen kann ich das in Haslach bauen. Für diesen Standort Karteuterstraße gibt es bisher keinen Plan und deswegen sind die Kosten, die dort genannt worden sind, völlig unglaubwürdig. Und nochmal was zu den Kosten vom Projekt selber. Es wird auch gesagt, gut, man muss mit dem Standard, also das heißt mit den Materialien runter. Das kann ich mir gerade bei einem Raum, der auch für Tagung dienen soll, nicht vorstellen. Denn das ist ein Publikum, das erwartet den Kaviar nicht nur auf dem Brötchen, sondern auch an der Wand und auch auf dem Fußboden. Da muss ein gewisser Standard da sein, der ihrem Prestige entspricht. Und das kann man nicht vernachlässigen, weil sonst die Leute nicht kommen. Das gilt übrigens auch für diese Ausrichtung des Baus nach Westen. Wenn ich in Freiburg ein solches Zentrum baue, dann muss es auf Freiburg typisch sein. Und dieses Grundstück mit seinem Blick nach Westen, mit seiner Öffnung nach Westen, ist so untypisch wie in irgendein Standort sonst auf der Welt, zum Beispiel in Wanne-Eickel.
Außerdem muss auch noch berechnet werden, dass die Stadt Freiburg, dadurch, dass sie keinerlei Berechnungsunterlagen hatte, ganz einfach auch nicht informieren konnte. Bernd Schauenburg führt darauf auch die großen Aggressionen und den Glaubenskrieg zurück, der während der Diskussion um die KTS stattgefunden hat.
Führt, dass die ganze Diskussion, auch gerade aus diesem Grund, weil die Vorbereitung nicht sauber war, so einerseits zum Glaubenskrieg ausgeartet ist und andererseits auch gerade bei den Fragen, wo sind die Pläne, was ist mit den Kosten, dass hier eben auch eine hohe Aggression reingekommen ist, sowohl von Seiten der Frager, auch wie von der Seite derjenigen, die diese Fragen eben nicht sauber beantworten konnten.
Ja, dieser Bürgerentscheid hat die Stadtverwaltung sicherlich etwas überrascht getroffen. Dennoch meinte Böhme in seinem neuesten Brief an alle Freiburger, selten sei über ein Projekt oder nie nach dem Krieg über ein Projekt so ausführlich informiert worden. Und bereits vorher haben sie auch schon gesagt, dass die Stadt objektiv beide Seiten des Projekts den Freiburger Bürgern darbieten wolle und darüber informieren wolle. Wie meinst du jetzt, also kurz ein paar Tage vor dem Bürgerentscheid ist es gewesen?
Die Stadt ist überrascht worden davon, dass mehr als 15.000 Bürger verlangt haben, dass sie hier selbst darüber entscheiden können. Und da war es aber zu spät, die schlechten Voraussetzungen auf der Seite der Stadt waren nun mal da und es konnte gar nicht mehr sauber informiert werden. Und damit ist für mich auch ein Stück, sagen wir mal, Demokratie eigentlich sehr schlecht gespielt worden, weil eben diese Diskussion mit den Bürgern erst erzwungen werden musste und dann unter Zwang abgelaufen ist, und zwar auch unter dem Zwang, Informationen zu kriegen, um entscheiden zu können, Informationen, die aber nicht von der Stadt gegeben werden konnten.